Ja, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich freue mich wirklich ehrlich, dass doch so viele trotz Regen gekommen sind heute. Ich denke, Sie werden es nicht bereuen. Das Thema ist ja, wie Sie wissen, die meisten kommen ja auch wegen des Themas, wie viel Erde braucht der Mensch? Mein Gast ist heute Dr. Wilfried Neusternig aus Tirol. Ich werde ihn dann noch genauer vorstellen. Wir sagen Danke für unseren Förderern der Stadt Linz und das Land Oberösterreich und dem Verein Freunde Kepler Salon. Wenn Sie den Kepler Salon auch unterstützen möchten, bitte werden Sie Mitglied. Es ist ganz wichtig, nach der drohenden Verkürzung der Kunstbeiträge für auch wahrscheinlich wird es uns auch möglicherweise treffen, dann brauchen wir die Unterstützung von Ihnen allen. Bitte werden Sie Mitglied, 25 Euro ist nicht viel und Sie können jeden Montag gratis den Kepler Salon besuchen. Das ist es sicher wert. Das ist ganz einfach, die Anmeldung ist einfach an der vorletzten Seite des Programms, dass Sie sich heute mitnehmen können. Finden Sie die Anmeldung, nächstes Mal mitbringen, also es ist oder einzahlen, und dann sind Sie schon Mitglied und wir freuen uns, wenn wir wachsen. Es ist gar nicht so einfach, so einen Verein am Leben zu halten. Ich war bis vor kurzem Präsidentin des Vereins, darum liegt mir das auch am Herzen nach wie vor, weil wir brauchen alle Unterstützung. Ja, ganz kurz noch, es gibt jetzt den Vortrag und eine Einführung vom Herrn Dr. Neusternig. Nachher haben Sie die Gelegenheit, zu dem Thema Fragen zu stellen. Geben Sie mir ein Zeichen und Sie bekommen dann das Mikro. Also bitte warten, der Raum ist nicht so groß, dass man das nicht verstehen würde. Das ist klar, weil es wird auch dieser Abend heute aufgezeichnet, damit man das nachhören kann. Alle Kepler-Salons, die aufgezeichnet worden sind, sind heute noch abrufbar. Also wir haben ganz, ganz tolle Themen und sehr interessante Gäste hier gehabt. Es lohnt sich ja mal hineinzuschauen an einem trüben Wintertag. Ja, also bitte warten auf die Mikros. Die Gastronomie, die wir sonst haben von Wirt am Graben, findet heute nicht statt. Es tut uns leid, dass wir dürfen vielleicht nachher ein Glas bekommen. Aber für mehr wird es heute nicht reichen. Aber es sind heute viele Restaurants und Bars offen, dass man nachher noch wohin gehen kann. Also wir bitten um Verzeihung, dass das sicher nicht so funktioniert wie sonst. Ja. Ja. Mein Gast ist ein praktischer Arzt in Navis in Tirol. Er hat dieses Buch, mit diesem Buch hat er 2016 den Preis für das schönste Buch Österreichs bekommen und wir haben uns im Museumsquartier kennengelernt und ich war gleich fasziniert von diesem Thema, aber auch von den wunderbaren Aufnahmen und der Schlichtheit dieses Buches und trotzdem faszinierend vom Thema her und auch von der ganzen Aufmachung. Was ich dann gemacht habe, ich habe ein Buch bestellt, das ich bekommen habe mit Widmung und bin mit dem Buch zu unserem Leiter gegangen und gesagt, da müssen wir was machen, das ist wirklich toll und das ist heute der heutige Abend. Ich freue mich sehr, dass das so wunderbar geklappt hat. Herr Neusternig ist verheiratet, seine liebe Frau ist auch da, herzlich willkommen. Und er hat 3 erwachsene Kinder und ich glaube, die Tochter ist auch Fotografin. Also er ist nicht nur der Autor dieses Buches, er hat auch fotografiert, das ist seit vielen Jahren seine Leidenschaft. Aber nicht nur Leidenschaft, er ist auch sehr professionell, sonst hätte er dieses Buch mit diesem Preis nicht gewinnen können. Ja, der Titel, kommen Sie nur, der Titel, wie viel Erde braucht der Mensch, ist ursprünglich von Leo Tolstoi. Mehr sage ich jetzt nicht. Ich ersuche Sie um Ihre Einführung. Da gibt es ein Bild und dann Ihre Meinungen dazu. Danke. Herzlich willkommen noch einmal.
Danke. Danke, liebe Frau Elfi Schulz, für die freundliche Einführung und für die Einladung und die Gelegenheit, dass ich vor diesem Auditorium über mein Buch referieren darf. Wie bin ich denn nach Linz gekommen? Sie haben es eh schon gesagt, wir haben uns im Designforum im Museumsquartier in Wien kennengelernt, anlässlich der Verleihung des Buchpreises, eines der 15 schönsten Bücher Österreichs. Ist mein Buch ausgewählt worden und Frau Elfi Schulz hat selbst ein Buch herausgegeben,
das war nur auf der Longlist,
das beinahe in diese Auswahl hineingekommen war. Und da haben wir ein nettes Gespräch gehabt und so bin ich halt heute hier gelandet. Zu meiner Person haben Sie auch schon jetzt das Wichtigste erfahren. Was noch fehlt, sind zwei süße Enkelkinder.
Habe ich nirgends gefunden.
Ja, das war noch nicht so präsent in der Zeit, wie das Buch entstanden ist. Und die machen uns große Freude.
Aber die leben nicht in Linz?
Nein, die leben eben in Buchenau bei Linz. Für uns die Freude, dass wir auch diese Gelegenheit wahrnehmen können. Ich möchte eigentlich zuerst einmal beginnen, ein bisschen zu erzählen, warum fotografiere ich denn eigentlich. Und da ist mir der Satz eingefallen, weil mir die Kamera eine Möglichkeit bietet, die Außenansichten meiner Innensichten abzubilden. Und diesen Satz möchte ich einfach so stehen lassen, weil auch das Buch im Grunde nichts anderes mit seinen Fotografien darstellt. Meine fotografische Vita, fotografieren tue ich mittlerweile schon seit 25 Jahren in meiner Freizeit und denn die vertiefte künstlerische Fotografie vor 10, 15 Jahren, ich kann es gar nicht genau verorten. Ich nenne jetzt hat vier Namen ganz bewusst, Rupert Lahl in Innsbruck, wo ich diverse Workshops mit Teilnahmen an mehreren Landesfotodokumentationen gemacht habe und da ist der wichtigste Satz hängen geblieben, als fotografischer Lehrer, was ist noch drauf auf dem Bild, wenn man eine Fotografie anschaut. Dann war Göran Gnaut schon in Berlin, wo ich mich da Porträtfotografie gewidmet habe. Da ist der Satz hängen geblieben, du siehst, was du siehst. Eine weitere fotografische Station, Karin Geiger in Essen, ebenfalls Porträtfotografie. Und da ist es unter anderem dann dazu übergegangen, dass man nicht einen Menschen nur fotografiert, sondern da war auch dann das Thema erweitertes Porträt. Da ist mir dann dieser Gedanke gekommen, da habe ich schon viele Fotos von diesen Bergbauern schon gemacht. Das wäre eigentlich das richtige Thema. Ich porträtiere diesen Bauern anhand seiner Lebensspuren. Also das quasi sein zweites Gesicht. Und im Laufe von 7 Jahren, wo ich diese Fotografien gemacht habe, sind sehr, sehr, sehr viele Bilder entstanden, die ich eigentlich nicht mehr ordnen konnte. Das war einfach zu viel. Und da hat mir dann meine Tochter, die Rinko Cavauci, ans Herz gelegt, die in Wien einen Workshop gemacht hat im Kunsthaus. Das Thema war, wie macht man ein Fotobuch? Und da habe ich mich dann beworben und wurde auch genommen. Und das war eigentlich der spannendste Prozess, weil ich lernen durfte, wie kann man Bilder lesen. Das ist eine und dass es auch einen Klang von Bilderfolgen gibt. Und auch der wichtigste Satz, what is the mystery behind hinter einer Fotografie. Und das habe ich versucht dann in der Auswahl der Bilder in meinem Buch so zu machen. Sie dürfen sich vorstellen, ich habe ca. 1500 Bilder gemacht im Laufe dieser 7 Jahre und es sind knappe 80 Bilder im Buch. Und ich habe versucht, diese Bilder, die sich ja wiederholen, wenn man immer wieder denselben Ort besucht, es war eigentlich Ausgangslage, Spaziergänge zu machen mit unserem Hund, wo ich einfach die Kamera immer wieder mitgenommen habe, natürlich, und zu allen Jahreszeiten, zu allen Wetterbedingungen fotografiert habe. Immer wieder dasselbe, aber zu verschiedenen Lichtstimmungen, zu verschiedensten Jahreszeiten. Und das war sehr entspannend für mich als Prozess, das erleben zu dürfen und abzubilden. Und dann eben der Gedanke, das möchte ich mal zu einem Buch machen, aber wie soll ich das tun? Und ich bin dann eben darauf gekommen, dass mich eigentlich die Spuren dieses Mannes sehr interessiert haben. Ich möchte da mal kurz weiterblenden. Das ist der Eingang zu dieser Geschichte, warum ich da bin. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Jetzt bitte zuerst. Dass Sie sich einstimmen können in die Atmosphäre dieses Mannes, weil ich diesen Mann, einen einfachen Bergbauern, hier eigentlich eine Lebenswürdigung geben möchte, auch vor diesem Publikum, weil dieser Mensch mir sehr viele Dinge beibringen konnte. Und der ORF Tirol hat voriges Jahr einen 4-minütigen Beitrag gemacht, und ich bitte Sie, dass Sie das sich vielleicht jetzt anschauen, wo diese Stimmung recht gut eingefangen wird. Sie können sich da dann besser vorstellen, wenn ich dann noch ein paar Fotos bringe, was ist das für ein Mensch und in welcher Umgebung wohnt er oder lebt er.
Es ist das fotografische Porträt eines Tiroler Bergbauern. Das Buch mit dem Titel »Wie viel Erde braucht der Mensch?« erschienen im Tiroler Verlag. Der Titel stammt von der gleichnamigen Erzählung des russischen Dichters Leo Tolstoi. Der Tiroler Arzt und Fotograf Wilfried Neusternig hat den Kuglerbauern hoch über dem Wipptal jahrelang mit seiner Kamera begleitet. Und herausgekommen ist eine einfühlsame Dokumentation.
Der Hof des Kuglerbauern hoch über Matrei. Von Verkehr und Hektik im Tal ist hier nichts zu spüren. Immer wieder zieht es den Arzt und Fotografen Wilfried Neusternig hier herauf.
Ich habe in der früheren Zeit eigentlich immer gern fotografiert und habe immer zu meine Spaziergänge und wenn ich irgendwo unterwegs war, mein Fotoapparat mitgenommen und beim Spazierengehen sehe ich ihn selbst drauf gehen und dann bin ich ihm nach mit dem Fotoapparat und habe da fotografiert und wir sind dann gleich einmal zum Reden gekommen und hat sich eine gute Freundschaft entwickelt.
Jahrelang besucht Wilfried Neusternig den Kuglerbauern, der mit 6 Jahren auf den Hof seiner Tante kam.
Und die Mutter gestorben ist, 45, dann bin ich da für ganz daher gekommen. Ich bin ein Waisenkind gewesen, der Vater ist schon früher gestorben. Dann bin ich da drin gewesen. Gell?
Zur Tante,
ja.
Knapp 60 Jahre lang bewirtschaftet der heute 77-jährige Josef Jennewein den Hof. Zunächst zusammen mit der Tante, bald aber allein. Eine mühevolle Arbeit in den steilen Hängen. In den letzten Jahren begleitet ihn Wilfried Neusternig mit der Kamera. Eine Besonderheit am Hof ist der über 2 Kilometer lange Zaun, der ganz ohne Nägel auskommt. Die alte Technik hat sich der Kuglerbauer selbst beigebracht.
Mit der Zeit bin ich aber auch gekommen, wenn man die Stecken steckt und alles, also das Ding nicht niederhockt durch den Schnee, das bin ich überall drauf gekommen.
Der Zaun hält jahrzehntelang, sagt der Bauer, weil die Latten gespalten sind und der Regen besser abfließen kann. Auf landwirtschaftliche Maschinen verzichtet der Kuglerbauer Zeit seines Lebens. Nur eine Handmähmaschine schafft er sich irgendwann an.
Wenn es steil ist, nicht dass ich noch, sagt man noch mal falsch schalt in der Nacht, dann geht es dahin. Dann kann ich schauen, ob ich noch beim Leben bin oder nicht mehr. Ne?
Noch mit über 70 bringt Josef Jennewein sein Heu im Winter selbst hinunter zum Hof. Seit 2 Jahren hat er die Landwirtschaft verpachtet. Trotz der harten Arbeit sei er immer zufrieden gewesen, sagt er.
Na, alles so gepasst, in einem Moped gehabt. Und dann bin ich hin und her gekommen, was ich gebraucht habe, und alles gut gewesen. So hohe Ansprüche habe ich nie gestellt ins Leben.
Eine Haltung, die den Arzt und Fotografen Wilfried Neusternig fasziniert. So ist ein Buch entstanden mit Bildern und Zitaten vom Kuglerbauern.
Eben über die vielen Fotos und mit den Begegnungen mit dem Sepp habe ich lernen dürfen, sagen wir mal so, dass man mit sehr wenig auskommen kann und auch zufrieden sein kann. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist eine Botschaft, die man in der heutigen Zeit sicher nach außen tragen darf, weil es ein, wir erleben das ja alle rundum, wir brauchen dieses und jenes und brauchen Thomas eigentlich nicht.
Wie viel Erde braucht der Mensch? Ein fotografisches Porträt und eine Würdigung an ein Leben in Zufriedenheit.
Bitte nachher.
Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, jetzt, ich muss da jetzt ein bisschen improvisieren, sehe ich gerade.
Funktioniert es nicht, oder?
Bitte?
Funktioniert es nicht?
Weil ich habe da eine kleine. Okay. Das macht nichts. Ich gehe jetzt einfach weiter. Sie haben ja den Beitrag jetzt gesehen, wo Sie diesen Menschen kennenlernen durften, also in einem Kurzporträt vom Fernsehen. Für mich war es ja so, dass, ja, ich überspringe das jetzt einfach, weil es für mich ein bisschen leichter wird. Ich fange mit dieser Stalltür an. Die Stalltür, da sieht man sehr typisch, das ist seit Jahr aus, Jahr ein, immer dasselbe Bild. Und das Auffallende an der ganzen Geschichte sind diese Auszeichnungsplaketten für Milchkuhleistungen, die in den frühen 60er Jahren noch erworben wurden, und dann hat er dann nicht mehr mitgetan. 1965, da gibt es eine große runde Plakette, auf diesem Foto kann man es nicht erkennen, aber prinzipiell ist es gut lesbar. Hat er eine Auszeichnung bekommen für 4000 Liter Milchleistung von einer Kuh, 4000 Liter damals. Und das war was Besonderes, hat er gesagt. Da hat er gesagt, das ist was Tolles. Heute macht der Kuh bei uns, sagen mir die Bauern, 10.000 bis 15.000 Liter pro Jahr. Das ist nur dieser Klick, dass wir mal uns verorten können, wo wir heute sind. Er hat aber nicht mehr weiter tun. Dann habe ich gefragt, was war denn da eigentlich? Warum hast du denn? Ja, ich bin dann draufgekommen, da müsste man Maschinen und Zeug anschaffen, um die Leistung zu verbessern. Man müsste wahrscheinlich bei Raiffeisen mehr Kraftfutter einkaufen, damit die ganze Geschichte funktioniert. Das hat er so nie gesagt, aber das ist meine Übersetzung. Jedenfalls hat er sich so ausgerechnet, dass das sich nicht ganz eine sinnvolle Sache ist für ihn. Und da hat es dann bleiben lassen. Das sind Fotos aus dem Buch, wo ich ihn am Heureisel zusammenstellen. Das ist leider da. Eigentlich das Foto in der Stube drinnen. Da schaut er auf eine Fotografie des alten Bauernhofes, der 1926 oder 27 abgebrannt ist und dann neu errichtet wurde. Und dieser Hof seit damals ist in der Form heute gleich erhalten und unverändert. Und der ist eigentlich für mich beeindruckend schön in seiner Schlichtheit. Dieser Mensch ist als Kind von seiner Mutter zu seiner Schwester, also die Kuglerbäuerin, gegeben worden, aus einem anderen Seitental, weil dort waren die Schneeverhältnisse im Winter so, dass man im Winter nicht leicht zu einem Doktor kommen ist. Also wenn da jemand krank war, nachher ist man aus dem Tal nicht mehr rausgekommen. Und der leibliche Vater war schwer krank und da hat die Mutter dann gesagt, es ist besser, wenn das Kind da über den Winter zu der Schwester rauskommt, und das ist dann über mehrere Jahre so gegangen, und dann irgendwann ist der eigene Vater gestorben und die Mutter bald drauf, und dann ist er auf diesen Hof, wie er im Film gesagt hat, mit 6 Jahren als Ziehkind angenommen worden, und dort hat er seine Heimat gefunden. Das war eigentlich das erste Foto, was ich von ihm gemacht habe, wo ich ihm nachgegangen bin. Das ist ein Tragegerüst, wo er diesen Heureisel da aufbaut in der Scheune oberhalb. Dieses Heureisel wiegt ca. 200 Kilo, was er da aus der Scheune auszieht. Damals war er, ich schätze einmal, 72, 73 Jahre alt. Da denken viele nicht mehr an schwere körperliche Arbeit. Es war Spätwinter, also so Ende Februar oder März, was weiß ich. Eigentlich war es mir ziemlich kalt, und wenn ich mir anschaue, wie er sich da anzieht, er ist so, gell? Er ist mit der Natur verbunden. Und dann fährt er mit der Geschichte ab. Man hat es im Film mehr auch gesehen, beim Meerschnee, da muss man natürlich schon wissen, wie man das macht, dass man nicht überfahren wird von dem Zeug. Und dann hat das halt unten zum Haus zugezogen. Die Schönheit, würde ich sagen, was in diesem kleinen Hof, Bergbauernhof. Man sieht hier eigentlich nur hügeliges Gelände. Das macht halt eigentlich keinen wirklich Freude, wenn man von den Landwirtschaften redet. Die wollen alles eben haben, die wollen große Maschinen durchfahren lassen. Und der hat das immer nur händisch bearbeitet, so wie er es eben von seinen Eltern gelernt hat, oder Zieheltern in dem Fall, hat immer Mutter und Vater gesagt, aber das sind die Sachen. Und da komme ich zu einem Thema, was ist das Besondere von diesem Kuglerbauern eigentlich? Der lebt da alleine, hat nie eine Frau gehabt. Nachdem seine Mutter gestorben ist, da war er 27 Jahre, hat er den Hof dann alleine weiter betreut und hat halt nie eine Frau gefunden, die mit ihm das gemeinsam machen möchte. Und was hat den gehalten, das so in der Form weiterzumachen? Und da sieht man eigentlich, wenn man in der Stube drinnen ist, das ist immer gleich. Also das, auch diese Szene sehe ich heute genauso, wie ich es damals fotografiert habe. Da hockt er dann am Tisch und man sieht die Fotos oben hängen, von rechts oben, das ist sein Ziehvater, und genauso auch diese hölzerne Büste ist sein Ziehvater. Den nennt er den Rätoromanen, also von seinen Vorfahren. Da hat er schon eine Geschichte, die ihn da tragt, und genauso eben auch die anderen Bilder, das sind alles Verwandte, die aus seiner Vorgeschichte sind, also die hält er einfach in Ehren, also das ist sein Leben. Wenn ich das jetzt wieder auf unsere Zeit übertrage, wie schwierig die familiären Verhältnisse generell geworden sind, der Zusammenhalt und, dann denke ich mir, hat er da eine Struktur für sich erfahren, das hält ihn heute, braucht man Psychotherapeuten, die Aufstellungsarbeit und solche Dinge betreiben, um die Leute wieder ein bisschen an Halt zu geben fürs Leben. Es ist die Bescheidenheit, die er und Anspruchslosigkeit, die er eigentlich immer gelebt hat. Er hat jeden Tag dieselbe Arbeit gemacht und immer gerade so viel, wie er körperlich machen hat können. Im Sommer die Heuarbeit einfach so viel abgemäht, was er sich darüber ausgesehen hat, dass es vom Wetter her passt, dass es trocken einbringt. Und deswegen sind auch seine Heuarbeiten immer, man hat auf den Feldern immer unterschiedliche Geschichten. Ein Teil ist abgemäht, ein Teil wächst gerade frisch grün und ein Teil steht schon fast einen Meter hoch, das Gras. Und das hat aber auch eine ganz eigene Schönheit gehabt. Und eben diese Anspruchslosigkeit, die er da, das ist da mit diesen Fotos eigentlich gut dokumentiert sein, obwohl ich eigentlich keine Dokumentation wollte. Aber das sticht einfach heraus. Er braucht nicht viel zum Leben und verlangt auch nicht viel davon. Das ist zum Beispiel sein Bad, würde ich, so habe ich es genannt, weil er hat es so nicht genannt. Für unsere heutigen Ansprüche würde man sagen, ja, das kommt ja gar nicht in Frage, ich brauche das ja, ich muss mich körperlich pflegen. Er sagt, jeden Tag waschen ist nicht gesund. Er ist, wenn ich ihn anschaue, körperlich gesund mit seinen jetzt 78 Jahren. Weiß auch nicht, welche Theorie jetzt die richtige ist, obwohl ich Doktor bin, gell? Ich glaube, er hat es nicht schlecht gemacht für sich. Dann, was ist noch, was ihn haltet? Das ist die Frömmigkeit, die wirklich ehrlich gelebt wird bei ihm. Den Haussegen, den hat er mal von irgendeinem Besuch aus Wien zugeschickt gekriegt, in die Anfang 50er Jahre. Und der hängt über dem Küchentisch. Und da hat er mir mal irgendwann einmal gefragt, hast du ihn schon fotografiert, den Haussegen? Habe ich gesagt, ja, der ist schon drinnen. Ja, die Verbundenheit. Er wirkt ja als Eremit da auf dem Bergbauernhof. Man meint es, dass er ganz alleine lebt und das war völlig Irrtum. Eben die erste Begegnung mit ihm, wie ich ihm danach gestapft bin mit dem Fotoapparat, wo er den Ferkel tragt, da habe ich das stille Einvernehmen mit ihm gemacht. Da hat er sich irgendwann einmal umgedreht, weil er es mitgekriegt hat, dass ich da ihm nachgehe und fotografiere. Hat sich nicht beirren lassen und ist weitergegangen. Und oben auf der Scheune haben wir uns halt dann getroffen und sind ins Gespräch gekommen. Der stille Eremit. Ich mir immer gedacht, ich habe mich als kleiner Bub schon gekannt, wie er war immer der gleiche Typ. Fragt er mich, wer bist denn du denn? Dann sage ich, ja, ich bin der Junge, damals war ich in unserer Gemeinde der jüngste Doktor von dreien. Da unten bei der Steiner Sorg habe ich die Ordination. Also, du bist von der Schmidt-Maredl davor. Schmidt-Maredl, das sind die Hausnamen von meiner Mutter. Hat er mich gleich verortet. Nachher war ich natürlich einmal im ersten Moment sprachlos, weil mit dem habe ich nicht gerechnet, dass er mich sofort festgemacht hat. Und im Laufe der Zeit bin ich draufgekommen, dass sehr viele Menschen bei ihm auch mithelfen, immer wieder, freiwillig, ohne Gegenentgelt. Und dass viele, die Leute einfach ein, magst nicht einer kommen auf ein Schnapsel, erzähl mal was, ratsch mal was. Und der hat ohne Fernsehen, ohne eine Zeitung, glaube ich, hat er schon ein bisschen die Bauernzeitung, aber Radio auch nur ein bisschen, Radio Tirol, er kriegt alles mit von der Welt. Das, was für ihn wichtig ist. Aber diese Verbundenheit, das nenne ich dieses Buch Moped, mit dem ist er halt dann in Ottawa gefahren einkaufen, wenn er mal was braucht hat. Und ja, die Authentizität, das ist eigentlich das Porträt, was ich von ihm dann wirklich hergezeigt habe im Buch, in sich ruhend, ein Mensch, wenn man die Szene anschaut, oben sind Bücher, die er schon liest, weil sie auch abgegriffen sind, der sich mit den Dingen der Welt beschäftigt, aber mit einer ihm eigenen Ehrlichkeit. Also in den Gesprächen hat es nicht einmal irgendwas gegeben, ich schimpfe über jemanden, ich mache jemanden schlecht oder irgendwas, sondern er war einfach interessiert, ah, das ist so gewesen, das ist so gewesen. Und ein bezeichnendes Beispiel war, da wollten Leute von einer Gasgesellschaft eine Gasleitung über seinen Grund drüber ziehen. Und dann hat er die wieder hinaus befördert mit den Worten, die siege lieber von der Ferschen als von die Zerchen. Das ist eine spannende Sache, weil normalerweise würde man sagen, ja, da kann ich was verdienen, wenn ich denn die Leitung über meinen Grund drüber legen lasse, oder? Man
braucht er nicht.
Macht er nicht. Ja, das ist also ein bisschen meine Darstellung vom Kugler. Wie ist denn zu diesem Buchtitel gekommen? Das möchte ich schon dazu erzählen. Eben im Laufe der vielen Gespräche, die wir geführt haben, habe ich noch mal eine Geschichte erzählt. Mir hat so ein Film beeindruckt von der Svetlana Geier, die den Dostojewski übersetzt hat, Die fünf Elefanten. Und das ist so ein spannender Film für mich gewesen. Da habe ich ihm das halt erzählt. Das ist sie war als 15-jähriges Mädchen die Dolmetscherin für einen deutschen Stadtkommandanten in Kiew, damals im Krieg. Und da hat dieses Mädchen dann bei dem Rückzug mit nach Deutschland genommen und sie hat als eine von 10 Fremden oder Ausländern einen deutschen Fremdenpass bekommen. Das war damals natürlich ein No-Go eigentlich. Eine Russin, die einen deutschen Pass gekriegt hat. Diese Frau hat mich deswegen so beeindruckt, also jetzt hat sie ein wunderschönes Deutsch gesprochen und hat einfach ihre Lebensgeschichte, es hat mir ein bisschen an den Kugler erinnert, einfach immer geradlinig ihr Leben gelebt, positiv denkend, immer gearbeitet. Und dann erzähle ich ihm diese Geschichte, dem Kugler, und sage, da erinnern wir an unseren Volksschullehrer, der hat uns von einem russischen Dichter erzählt, wie viel Erde braucht der Mensch.
Das hat er sich gemerkt.
Das hat er nicht mehr gemerkt. Und ich habe damals die Geschichte natürlich nicht gekannt, bin aber dann nach Hause und habe mir sofort das Büchlein gekauft und habe die Geschichte dann auch gelesen. Und es ist der Ausgang so, genau wie mein erster Input war, den ich jetzt da auch nicht bringe, weil ich glaube, das sollte ein bisschen spannend bleiben.
Ja.
Für jene, die die Geschichte nicht kennen. Wie viel Erde braucht der Mensch? Und dann können wir jetzt zu den Reflexionen, wo viele von Ihnen ja wahrscheinlich auch herkommen. Welche Reflexionen kann man aus dem eigenen Leben übersetzen zu dem Leben von dem Herrn Kugler oder Jenny Wein Josef? Wie er es gelebt hat, was er aus seiner Lebensgeschichte gemacht hat und meine Fotografien tauchen eigentlich in diese Geschichten ein, wenn wir eine unberührte, unverdorbene Berglandschaft vor uns haben, wo wir Wiesen sehen, die noch diese Vielfalt von Blumen zeigen, wie man es vom Frühjahr her kennt, weil die heutige moderne Bewirtschaftung vom Gras, es wird ja alles sofort abgemäht, bevor es gescheit blüht. Und es ist eine Verarmung da, das sagen Verarmung von Insekten, dann eine Verarmung in weiterer Folge von Vögeln, die nicht mehr leben können und. Also es hat alles eine Folgewirkung. und da ist es unberührt, fast konserviert. Er baut einen Zaun, der teilweise bis 50 Jahre hält, ohne irgendwelche Konservierungsmittel, und wenn was verrottet, dann ist es auch im normalen Rahmen. Also der belastet die Umwelt nicht. Hat keine Maschinen sich angeschafft, weil, ob das jetzt wirtschaftlich oder nur bautechnische Gründe sind, das lasse ich dahingestellt. Damals war es sicher viel, viel schwieriger, im Gelände eine Maschine zu fahren. Heute geht das auch wieder besser. Aber im Grunde ist ein konserviertes Kleinod, so würde ich das bezeichnen, dieser schöne Hof. Der einzige Jammer, den ich persönlich erlebe, ist einfach, dass keine Nachkommen sind, die das dann weiter betreiben werden. Und er hat jetzt einen Pächter, da weiß ich, da wird diese übliche landwirtschaftliche Geschichte fahren, wie es halt normal ist, sagen wir mal so. Und damit schließe ich meine Ausführungen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir können jetzt das Thema, wie viel Erde braucht der Mensch, dann miteinander diskutieren, sofern Sie Freude damit haben.
Ja, kommen schon die Hände hoch? Nein, müssen wir doch ein bisschen setzen lassen. Also mich hat auch, also ich habe das Buch immer am Nachkastel liegen, ich schaue immer wieder hinein und sehe dann wieder etwas Neues, oder auch die Übersetzung der seiner tirolischen Ausführungen oder Statements, würde man heute sagen, hat mir doch immer wieder gefallen. Also wenn es schön ist, Arbeit, die man drängt, schlafe, das ist eigentlich ein Ding, das man für sich selber sofort verwenden kann, dass man sozusagen ein bisschen, man muss nicht immer arbeiten und man muss nicht immer fleißig sein und man muss
ja,
immer was leisten.
Ne? Er hat auch den Sonntag immer geheiligt, ja, also ja. Auch wenn schönes Wetter war und er eigentlich das ideale Wetter gehabt hätte, sein Heu einzubringen, dann hat er gesagt, am Sonntag wird nicht gearbeitet, der ist heilig. Das hat er eingehalten.
Ja.
Und diese Ruhe, wenn ich meine, ich betrachte es ja auch oder reflektiere das ja auf mein Leben, zu gewinnen, das ist nicht so einfach, weil man ständig sich irgendwelche Sachen auch auf den Sonntag aufkaltet, das möchte ich da erledigen, weil sonst habe ich ja nicht Zeit dafür. Das beginnt jetzt schon in meiner Lebensphase so einen Stellenwert zu bekommen, dass ich mir sage, was will ich jetzt mit dem Sonntag anfangen? Zum Beispiel.
Ja, warte auf das Mikro bitte.
Diese Abgeschiedenheit birgt ja auch ein immenses Potenzial an Wege nach innen. Und die Frau von Charles Lindbergh hat einmal gesagt, in einem Buch Muschel in meiner Hand, wir werden mit so viel Informationen überschüttet, dass wir es mit Herzen gar nicht verarbeiten können. Vor allen Dingen auch damals hat es schon sehr viel Informationen gegeben. Und zwar hat sie da gesagt, wir erfahren jetzt, und das ist ja schon eine Weile her, in einer Zeitung so viele Informationen wie die Leute vor 50 Jahren im ganzen Jahr. Ja? Und ich denke mir, wenn jetzt jemand so abgeschieden lebt und vielleicht auch nicht fernsieht, ich weiß nicht, ob du da Fernsehen
bleibst?
Nein. Nicht, ja?
Da gibt es zu dem Fernsehen auch ein tolles Zitat von ihm. Im Fernsehen, da siehst du nur lauter Propaganda. Das ist einfach beeindruckend. Der ist mit der Natur verbunden, schaut sich eigentlich nur das Wetter ein bisschen an. Diese alten Bauernregeln funktionieren natürlich in der Realität sowieso nicht, das wissen wir eh. Aber er hat einfach für sich erfahren, das geht halt oder das geht nicht. Und er hat diese Überinformationen abgeschalten, sagen wir mal so, und hat damit etwas Wichtiges erhalten können, was ich einfach Hausverstand nenne. Der Hausverstand ist, das sehe ich in meiner Praxis, sowas von weg bei den Leuten, es ist fast nicht mehr vorhanden, dass man Dinge, die man eigentlich für normal so betrachten könnte, da braucht man wissenschaftliche Erklärungen, man braucht den Dr. Google für irgendwas. Es ist einfach eigentlich eine furchtbare Zeit, in der, wo dieses Denken, das eigene Denk- und Urteilsvermögen abgeschalten wird.
Ja, danke, das ist ein sehr guter Hinweis, weil es geht ja auch um Inweltverschmutzung und ich glaube, dass diese Inweltverschmutzung durch verschiedene Sendungen ja wirklich gegeben ist. Auch die Ängste der Leute. Und das erinnert mich daran, dass der Hermann Hesse sogar einmal gesagt hat, er hört auf, die Zeitung zu lesen, weil er Angst hat vor dem Weltkrieg.
Ja. Aha, das ist cool, dass das der Hermann Hesse gesagt hat. Ich habe gerade vor, glaube ich, 2 Wochen das Abo meiner Zeitung gekündigt.
Ah, sehr gut.
Danke. Weil ich das auch gesagt habe.
Ja, danke. Ja, wunderbar. Übernehmen Sie gleich, ja?
Stichwort Lesen. Man sieht da viele Bücher und ich frage mich so, woher er eigentlich diese Denkhaltung hat, ja? Und wie weit Bücher vielleicht also eine Rolle spielen?
Ja, seine Bücher, hauptsächlich sind es jetzt nicht literarische Bücher in der Form, wie es ein Intellektueller lesen würde, sondern es sind bäuerliche Bücher, Bücher, die Geschichten von Bauernhöfen, also wie die entstanden sind und so, oder die ein bisschen geschichtlichen Kontext für Tirol wichtig sind, also da hängt er sich ein. Aber es ist ja wurscht, er beschäftigt sich mit diesen Dingen und kann darüber auch dann reden. Also das ist nicht so, dass man da nicht interessante Gespräche führen kann.
Ja, der junge Mann da in der Mitte.
Sie haben jetzt ganz zum Schluss erwähnt, dass die Flächen jetzt verpachtet wurden und ein konventioneller Landwirt das jetzt bewirtschaftet. Mich hätte interessiert, wie ist jetzt die Meinung des Herrn Jennewein dazu, dass das jetzt nicht mehr so weitergeht, wie er das gemacht hat, sondern eben in einer konventionellen Art und Weise.
Ja, das ist eine interessante Frage. Weil es eigentlich genau, ich habe diese Frage mehrmals gestellt. Und ich genau bei seinen Antworten seine Persönlichkeitsstruktur erfahren darf, dass er nicht schlecht über die Menschen reden mag. Also er sagt nicht, dass das ein Blödsinn ist oder dass man das so nicht tut, sondern er sagt, Mai, wenn er meint, dann wird es schon so sein. Und da sind Siloballen gemacht worden. Gell? Schrecklich, weil es erstens stinkt. Und zweitens habe ich auch erlebt, der ist dann in der Scheune aufgemacht worden, wo man gemerkt hat, das Heu ist halb nass eingesilot waren, wo am Rand einfach Schichten gefault haben, gestunken haben und nachher habe ich ihn gefragt, du, wird das jetzt in die Kühe gefüttert oder wischen das? Und ich sage, ja, denk schon, aber das geht mir jetzt nichts an. Ja.
Da gehört aber schon viel dazu. Nicht?
Also das tut er sich dann distanzieren, aber an dieser Haltung habe ich schon gemerkt, dass es ihn nicht freut. Gell? Aber ja, ich glaube einfach, dass er dann zumindest so viel Achtung vor dem anderen hat. Das ist jetzt eine Vereinbarung, die hat er mit dem Berter getroffen und damit hat er sich zurückgenommen.
Was interessant ist, dass er angeblich oder anschaulich keine negativen Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, die zu ihm kommen oder die er im Ort trifft und so. Oder kann er oder schwächt er das ab, dass das, wenn jemand doch ihm
er hat nie was erzählt.
Nie was erzählt.
Also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass er jemanden gram ist, mit dem mag ich nicht mehr reden und der hat mich umgeklopft oder sowas.
Ja,
das habe ich nie gehört. Ja. Also auch das kann ich umgekehrt aber auch reflektieren. Also wenn Menschen über ihn reden, gibt es eigentlich keinen, der schlecht über ihn redet.
Oder außer, belächelt. Oder
ja, belächeln tun ja, manche schon, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist ein hinterwäldlerischer,
so ungefähr.
Aber wirklich schlecht macht wird er nicht. Nein.
Und hat er sie sozusagen immer als Weggefährte oder hat er sie geduldet oder hat er sich gefreut?
Er hat sich schon gefreut, also das habe ich schon gemerkt. Ich habe ja für die ganze Geschichte sein Einverständnis natürlich haben wollen und weil ich gehe nicht an die Öffentlichkeit, wenn er sagt, ich will das nicht. Und ich zeige sein Porträt her, ich zeige ja Bilder her, wenn man sich dieses Bild anschaut, wenn man seine Arbeitshände da genau anschaut, das sind Werkzeuge, diese Hände. Die machen einfach Arbeit. Das ist sehr viel Intimität, meiner Meinung nach, die ich da zeige und der mir gestattet hat, abzubilden. Ich habe aber ganz bewusst sicher viele Bilder nicht gezeigt, wo ich einfach glaube, ich möchte ihm seine Würde lassen. Mhm. Weil das kann gleich so schnell in eine schräge Geschichte kommen, die man schon, was weiß ich, in Tirol mehrmals touristisch abgefahren hat. Das ist ja furchtbar. Das wollte ich einfach bewusst nicht. Mhm. Und das war auch zum Beispiel ganz bewusste Ablehnung meinerseits. Servus TV wollte dann Film machen und ich gesagt, das glaube ich nicht, dass ich das unterstützen möchte, wenn die mit der Kamera überall draufschauen und das der Öffentlichkeit zeigen. Das habe ich habe natürlich schon gefragt und aber habe ihn nahegelegt, das nicht zu tun.
Bitte. Dankeschön, danke.
Wenn ich mir so die Geschichte von dem alten Bauern da anhöre, dann kommt mir in den Sinn, dass heutzutage viele Leute irrsinnig viel Geld ausgeben für Therapeuten, wo sie hingehen und einen Weg finden möchten zu ihrer inneren Weisheit, die der Mann ihr wirklich lebt. Und dass sie eigentlich nie gehört haben, dass er über andere negativ redet, kann es sein, dass seine Stiefeltern ihm einfach das mitgegeben haben, die Wertschätzung den anderen gegenüber, und der lebt es halt einfach.
Also ich glaube mit Sicherheit, diese Stiefeltern habe ich natürlich nicht gekannt. Ich glaube, das ist schon diese ehrliche Gläubigkeit, weil das ist etwas, was ich schon wertschätze. Man kann über Glauben, gibt es den Gott oder gibt es ihn nicht, schon diskutieren, aber ich glaube, mir dürfen jeden Respekt haben für Menschen, die gläubig sind. Und diese Gläubigkeit, die er erlebt, die ist ehrlich. Da gibt es Menschen, die kommen bei ihm bei der Stube klopfen an, gelobt sei Jesus Christus, und er sagt dann in Ewigkeit Amen. Wenn man ihm erzählt, da ist jemand gestorben im Ort, macht er sein Kreuzl, macht ein kurzes Gebet für diesen Menschen. Das ist schon berührend, meiner Meinung nach, weil das in den meisten Menschen ist das irgendwo wurscht, sage ich mal so, was da passiert. Und wenn ich am Abend mal zur Visite gekommen bin, da war im ganzen Hof kein Licht mehr, aber ich weiß, dass er da ist, und dann schaue ich beim Fenster in die Stube rein und sehe ihn dort vor der Ofenbank sitzen da, im Dunkeln, wo er seinen Rosenkranz betet. Ganz für sich allein. Also er macht seine meditativen Geschichten und hält sich damit auch gerade. Das ist die Kunst, und deswegen braucht er keine Psychotherapeuten. Ich habe in meiner Praxis auch einiges übernommen. es gibt Menschen, die schlafen schlecht. Und nachher sage ich mir, du hast mehrere Möglichkeiten. Ich kann da Schlaftabletten aufschreiben. Du kannst versuchen zu meditieren, Atemtechnik zu machen, aber du kannst auch einen Rosenkranz beten, versuch das einmal. Du kommst einfach einmal aus von deiner Gedankenschleife aus. Nichts anderes ist es ja. Und ich habe über diese Achse auch gelernt, das einfach anzusprechen, weil es wichtig ist.
Frage? Noch eine, bitte?
Das ist jetzt nur eine kleine Ergänzung, weil es mir gerade einfällt. Sie haben gesagt, er betet den Rosenkranz. Und ich habe vor kurzem zu jemandem gesagt, ab und zu habe ich Schlafstörungen, was soll ich denn machen? Und dann hat die Dame gesagt, ja, bet einfach für alle Leute, die du kennst und mach das. Und wenn du damit fertig bist, dann betest du für alle, die du nicht magst. Du schlafst garantiert ein. Und es stimmt, man schlaft dann ein. Nein, Scherz, nein. Aber was ich sagen wollte ist, natürlich der Glaube, das merke ich jetzt auch, wenn ich jetzt mit sehr vielen Frauen zu tun auch, dass Frauen, die ihren Glauben haben, oft in dieser Zeit, in diesen Ängsten, nicht so ganz so tief reinfallen, wie Leute, die halt einfach keinen Glauben haben. Das ist einfach das hat schon irgendwer ein rotes Band im Hintergrund, an dem man sich ein bisschen festhalten kann oder das an Stärke verleiht. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass er, wenn er im Glauben gut verankert ist, dass das eine Riesenergänzung ist.
Dankeschön.
Okay, ich frage mich, er ist so verankert. Okay, sorry. Er ist so verankert. Okay. Gibt es irgendwelche Themen, wo er auch kritisch ist? Oder wo er zweifelt oder Kritik?
Ja, ist natürlich. Er ist maschinenkritisch.
Alles, was brummt und lärmt, oder?
Ja, weil er hat ein bisschen anklingen lassen. Die Redakteurin vom ORF Tirol hat das nicht ganz in der kurzen Zeit ausergießen können. Das ist einfach zu schwierig. Und so mit laufender Kamera und Gurke vor dem Mund da etwas zu reden, das ist eine Stresssituation. Aber diese Geschichte, dass er die Maschinen abgelehnt hat, das ist ja auch im Buch ein bisschen erwähnt mit der 2-3 Zitate. Ein Maschinenvertreter, weil er geht am Sonntag in die Messe und das ist ja der übliche Ort, wo man sich dann auch ein bisschen austauscht und da hatten halt irgendwas ein Maschinenvertreter regelmäßig abgepasst und es kauft einmal endlich einen Traktor und irgendwann hat er es aufgegeben, weil er das nicht wollte. Ich denke mir einfach, der hat sich das ausgerechnet, wenn ich den Traktor kaufen will oder muss, kostet mir das so und so viel, weiß ich nicht, auf seinen Ertrag umgelegt, da haben wir nie drüber geredet, wie viel er da verdient, aber der hat wahrscheinlich für sich gewusst, das da leisten wir nicht, schlichtweg. Und für Reifeisen arbeiten zu gehen, das übertrage ich jetzt auf die heutige Zeit einfach. Wie viele Menschen gehen zur Bank, leichen sich einen Haufen Geld aus, um irgendwas zu kaufen, was sie vielleicht gar nicht brauchen und gehen dafür elendig lang arbeiten und werden zu Knechten der Bank. Also wie viele Leute braucht der Mensch, also das fließt für mich auch in dieses Thema ein.
Was für mich jetzt auch interessant ist, hat er wirklich von seinen Mitteln, von der Milch und was, hat er da leben können? Ist er versichert gewesen? Nee. Ohne dem wir ja nicht mehr leben können. Wie hat er das gehabt?
Also, ich glaube, die Grundversicherung hat er eingezahlt, weil sonst hätte er nicht, er ist bei der Bauern versichert, also er auch gesundheitsversichert. Ob er jetzt viel kriegt, darüber, das frage ich ihn lieber nicht. Weil,
dass er heute eine Pension hat?
Ja, ein bisschen sicher. Ich weiß nicht, wo sich die Pensionshöhe bewegt. Also ich denke, da könnte man jetzt wahrscheinlich wieder eine politische Diskussion anfangen, Mindestsicherung, ob er das Niveau erreicht oder nicht. Keine Ahnung. Gell? Also er jammert nicht.
Wieder nie wahrscheinlich.
Nein, er jammert nicht, er ist zufrieden mit dem wenig, was er wirklich da für sich zu messen hat. Er ist zufrieden.
Und gesund ist auch.
Also ja, er hat einmal den Ausspruch geprägt, wenn der Mensch nicht zufrieden ist, dann hat er nichts vom Leben.
Ganz eine einfache Aussage. So, wer ist nicht zufrieden oder wer will was wissen? Bitte. Ja?
Der Bauernhof, der ist ja nicht ganz winzig klein. Wie hat er das die ganzen Jahre hindurch geschafft? Ich meine, so ein Haus in so einer Gegend, da gibt es Reparaturen, die kosten Geld, das Dach muss vielleicht einmal gerichtet werden. Hat er da aus dem Dorf Hilfe bekommen oder hat er das alles selber gestemmt?
Also die Größe des Bauernhofes muss man, glaube ich, so verstehen, dass damals in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts es notwendig war, dass ein Gesinde untergebracht wird. Also da ist ja der Bauernhof, es gibt ein Foto aus der damaligen Zeit, wo ein Tüppel von Leuten auf dem Feld arbeiten, mit einem Ochsen und so weiter. Also die waren dort untergebracht. Er hat es dann berichtet, dass er, wie sein Ziehvater gestorben ist, hat er den Hof ein paar Jahre mit seiner Ziehmutter weiter betreut. Und da ist dann der Satz einmal gekommen, er hat es dann alleine mit ihr machen müssen, weil eben die Knechte zu teuer waren. Haben sie dann nicht mehr gezahlt. Und dadurch ist die Größe des Hofes natürlich gleich geblieben, aber es sind die Zimmer leer geblieben. Die Erhaltung des Hofes, ich glaube, das meiste hat er, was irgendwie gegangen ist, selber gemacht oder hat jemanden dann gebraucht, geholt, der ihm da geholfen hat. Aber große Reparaturen, glaube ich, sind nicht wirklich mehr gemacht worden. Also das Dach, wenn Sie das ansprechen, das würde ich, glaube ich, würden wir jetzt sagen, das ist wert zum Richten, oder?
Also.
Aber der lasst es aus vernünftigen Gründen so, wie es ist. Aber es ist nicht jetzt verfallend im Moment, aber es wäre sicher viel zu tun.
Danke.
Also, ja.
Ja, eine Frage. Wie schaut eigentlich das soziales Umfeld aus?
Okay. Ja, darf ich Sie fragen, was Sie mit sozialem Umfeld meinen?
Freunde, mit denen er
sich trifft. Gut. Das habe ich versucht, ein bisschen einzubringen. Er ist eigentlich integriert in eine Ortsgemeinschaft oder ein Ortsleben, erstens durch seine Kirchenbesucher, zweitens durch die Leute, die bei ihm beim Hof vorbeigehen, oder er hat ja auch eine gewisse Geschichte, also allein hat er es ja nicht wirklich immer geschafft. Er hat dann, wenn er im Ort war, du hast mir jetzt lange nicht mehr geholfen beim Hagen, weißt du gut und hilfst mir wieder einmal. Dann sind die Leute 2-3 Tage. Und es war für mich so interessant, dann aufgrund des Buches, was mich Menschen angesprochen haben. Wir haben als Kinder bei dem gearbeitet. Und dann hat es im Herbst Kirchen geben, die dem Ziehmutter oder auch er selber auch noch gekocht haben. Also da ist eine soziale Gemeinschaft schon gewachsen. Und
also einsam war er nicht?
Nein, als einsam betrachte ich den nicht. Ja, schon. Also mit seiner direkten Nachbarschaft, also da gibt es keine Clinch, also ganz unüblich, also keinen Resetaritz-Fall. Der hat jeden seiner direkten Nachbarn, die auch Bauern sind oder dann wird geschätzt verbal und da wird er auch eingeladen zum Essen und so. Also das ist funktionierend.
Die Frage ist eigentlich eh schon beantwortet worden, weil mir war auch jetzt wichtig zu wissen, wie das soziale Umfeld ist, weil ich sehe einen hochzufriedenen Menschen, der mit den Augen lacht, der, glaube ich, über den Glauben und über die Natur zu sich gefunden hat, der das lebt. Und da hat mich eben auch die Frage vorher interessiert, wie das soziale Umfeld ausschaut, weil ja das nicht unwichtig ist.
Es ist ja schon auch noch was zu ergänzen. Also in den letzten 2 Jahren ist er schon körperlich deutlich schwächer geworden und braucht auch meine ärztliche Betreuung diesbezüglich ein bisschen. Aber was man im Zuge der Geschichte jetzt gelernt hat, ein Nachbar schlaft jetzt bei ihm. Dass er, weil er einmal in der Nacht, weil er schwindelig geworden ist, über die Stirn geflogen ist und hat er sich ein bisschen wehtan. Und dann haben wir gesagt, das kann man jetzt so nicht machen und ins Altersheim will er natürlich nicht. Das habe ich ja vom Krankenhaus, wollten sie sofort die Sozialhelfer das alles einfädeln und haben wir schon organisiert. Und ich gesagt, will er das wirklich? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Dann müssen wir das alles abblasen und abwehren. Und wir haben da, also das ist ein Mensch, der bei ihm immer zugegen ist und immer auf ihn schaut und der lässt ihn nicht allein. Und wir besprechen das also, solange er das körperlich jetzt so in der Form schafft, lassen wir ihn so. Den will ich gar nicht verändern. Das wäre der Tod für ihn.
Ja. Das heißt, er dürfte zu Hause sterben.
Also ich würde es ihm wünschen, sage ich mal so. Also ich werde auch meine ärztliche Betreuung, das sage ich jetzt ganz offen, so anlegen, dass ich ihn nicht zu Tode behandle. Okay, ich hoffe, das wird so verstanden. Also mir ist die menschliche Würde sehr wichtig.
Ja, bitte, fragen Sie noch. Dann haben Sie sich was dabei gedacht, ist das für Sie nachahmenswert oder wäre das ein Traum, so zu leben? Könnte ja sein, nicht? Also weg von, da muss man hineingeboren werden, okay.
Dem würde ich mir auch selber anschließen. Also das ist nicht so einfach, so ein Leben einfach von sich aus zu sagen, das mache ich jetzt einfach nach. Das ist, glaube ich, einfach eine Illusion.
Ja, aber der Turm in Linz ist es ausgebucht, glaube ich, das nächste Jahr, dass die Leute eine Woche ganz abgeschieden im Turm wohnen.
Eine Woche. Ja, was heißt
naja,
eine Woche?
Aber das, ja, trotzdem, aber das
was heißt ist eine
ja
Woche?
Für viele auch
Nein,
schon.
Was heißt eine Woche? Dieser Mensch hat Jahrzehnte, jeden Tag. Also da ist, wenn er nach Innsbruck gefahren ist, also das sind jetzt halt Luftkilometer 20, nachher war das wie in eine Weltreise und die macht er dreimal im Jahr, wenn überhaupt. Über die lokalen Grenzen, also nach Italien, ist er sowieso nie gekommen. Das Meer kennt er nicht.
Ja,
genau. Dieser Mensch, wenn man diese Form, was heißt eine Woche Abgeschiedenheit? Das ist.
Ja, aber es ist so
das
beliebt.
Ist ein Fake für mich.
Ja, trotzdem, aber die Leute wollen das ausprobieren, wie das ist. Und die sind auf ein Jahr, glaube ich, ausgebucht.
Das glaube ich schon, weil man halt diese Erfahrung, aber das heißt
aber
ja nichts.
Es muss spannend sein, weil man. Oder man nimmt auch etwas vielleicht für den Alltag mit, dass ich mich auch hinsetze und
ja,
das Tagebuch wieder schreibe.
Da erinnert mich etwas ganz eine andere Geschichte. Into the Wild, da gibt es einen Film, Into the Wild. Da ist in Amerika ein Jugendlicher oder ein junger Mann aus gutem Hause ausgestiegen, unter Anführungszeichen, und ist in die Abgeschiedenheit gezogen und ist dort umgekommen. Auch er hat aber Tagebuch geschrieben. Das ist die Herausforderung, mag ich es erleben oder nicht.
Ja,
und
ja.
Unter Bedingungen, wo ich nimmer geschützt bin, wo ich wirklich in der Wildnis, in der Natur drinnen hänge, ist natürlich eine Grenzerfahrung,
ganz
ob man
klar,
das will.
Ja.
Im geschützten Turm ist geschütztes Wohnen, sage ich mal so. Was soll da passieren?
Ja, da gibt es noch eine Frage.
Zu seinen Büchern. Sie haben gesagt, das sind Bücher, die kein Intellektueller lesen würde. Ich ersuche Sie...
Nein, das habe ich nicht so... Bitteschön, okay. Das haben Sie mich falsch verstanden. Das,
sonst ich hätte Sie ersucht, um Ihre Definition von Intellektueller.
Das ist nett, dass Sie mir das fragen. Probieren wir mal die Wortbedeutung intellektuell zu zerlegen. Hinterlegere und dazwischen lesen, oder? Ja, vielleicht ist er doch ein intellektueller Leser, dahingehend, dass er versucht, die Dinge so zu lesen, wie sein Hausverstand ihm zeigt, was es bedeuten kann. Dann ist es intellektuell.
Nico, bitte, bitte, warte. Marina, komm.
Von dem her, dass die Bücher vielleicht nicht für, die er liest, nicht für Intellektuelle sind, denke ich so, dass er natürlich an dem gar kein Interesse hat, wo manche Intellektuelle glauben, sie müssten das lesen, um intellektuell dann zu gelten und zu sein. Ja. Er liest halt seine, er hat seine Wertigkeit, seine Wichtigkeit und das liest er.
Ja, ich glaube, ich muss das jetzt auch nochmal für mich, vor allem für mich klarstellen, dass ich da keine Wertung machen wollte, wenn es vorübergekommen ist.
So hätte ich es auch nicht verstanden.
Das würde mir jetzt selber wehtun. Er liest sicher nicht an Marcel Proust, an Jean-Paul Sartre oder was weiß ich was, oder einen Thomas Bernhardt. Das hat bei ihm keinen Stellenwert.
Aber ich glaube eben, wenn man seine Augen ansieht und den Gesichtsausdruck, ich bin fasziniert von, immer wieder muss ich ihn anschauen, was da für Großartigkeit herausschaut. Ich glaube, er braucht das alles nicht. Er hat das in sich.
Genau.
So würde ich das sehen.
Das ist ganz was Wesentliches, was Sie da sagen. Er hat das in sich. Und das ist das, was ich eben zunehmend lerne. Jeder Mensch hat was in sich. Und jedes dieses in sich tragen ist was Wertvolles. Und wir sollten einfach das auch wahrnehmen für unser Leben, dieses Wertvolle nach außen zu öffnen, sagen wir mal so.
Ja, und darum hat er, glaube ich, auch nie ausgesprochen, er würde einmal mehr gern sehen oder irgendetwas.
Es ist ihm nicht abgegangen.
Aber ich sage auch für mich, für mein Leben in der Zwischenzeit, wenn mir die Leute fragen, wo fahrst du hin auf Urlaub, dann sage ich, die chinesische Mauer wird mich nicht sehen. Also da, das reizt mich nicht zum Beispiel. Oder ich muss noch was weiß ich, was wohin fliegen. Das sind immer persönliche Geschichten natürlich, aber nur, dass man es gesehen hat und ein Selfie-Foto da machen kann, das braucht man nicht.
Ja, was ich nur dazu sagen wollte, zu dem Glauben, weil man kann natürlich eben sehr verschiedene Ansichten haben zum Glauben, ob man diesen oder jenen hat. Ich glaube sowieso an universell. Und was ich bei ihm mir denke, es ist, sein Glauben ist eigentlich Vertrauen und Zuversicht. In dieses Leben.
Genau.
Und so kann er eigentlich, das ist das Wichtigste. Und das haben eben viele verloren, das weiß man ja auch in der Jugend und überall, und brauchen dann die Psychiater und so.
Ja, ja.
Vertrauen und Zuversicht, das wäre sowas Wichtiges.
Vielleicht darf man das auch noch ergänzend sagen, Leben in Zuversicht und Vertrauen heißt auch ein Leben im Jetztsein. Also da ist in dem Tag, was der heutige Tag bringt, da bin ich drinnen. Und was soll ich mir darüber nachdenken, was in einer Woche sein wird? Genau.
Noch eine Frage.
Ja, bitte.
Eine Frage zur Familie. War er der einzige Nachkomme? Also hat er weder Geschwister noch
da gibt es schon eine Geschichte. Also seine Zieleltern haben eine leibliche Tochter gehabt, die mit 20 Jahren, war sie damals alt, gestorben ist. Sehr unglücklich. Und zwar war das eine Geschichte, das war 1900, würde ich mal Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Muss man sich so vorstellen, die arbeiten am Feld und sie kriegt da diesen Heustock da, oder die Heugabel so im Bauch, eine Ranze sich da, und hat danach Bauchweh, war aber äußerlich nicht verletzt. Und dann ist der Arzt gerufen worden und der hat geglaubt, dass sie sich da einfach geprellt hat und hat halt irgendwas Mildes gegeben. Die Tatsache war, dass sie eine Blinddarmentzündung gehabt hat, die dann zu einer Perforierung, also dieser Blinddarmdurchbruch ist geworden und wo sie dann in das Tal hinuntergekarrt wurde unter heftigsten Schmerzen und dann an der Sepsis verstorben ist. Das war die damalige Zeit. Wenn man sich das auf heute übertragt, das ist schon fast eine Undenkbarkeit. Das war die Tragik. Und trotzdem hat diese Familie das als Gott gegeben genommen.
Ja. Noch eine Frage? Sehr gut. die Frauen sind halt fast am meisten dran.
Ich habe jetzt keine Frage, sondern als ich dieses Bild gesehen habe, das hat mich so an einen Bergbauern bei uns zu Hause erinnert, im Vorarlberg, also auch so Bergbauerngemeinde. Und der ist auch so vor dem Haus gesessen und ich bin von einer Wanderung nach Hause gegangen und setze mich zu ihm hin. Er sagt zu mir im Dialekt: Maike, komm her, hock dich her. Und wir haben ihn dann hingesetzt zu ihm, dann haben wir uns gut unterhalten. Und er hat auch immer so einen zufriedenen, von innen heraus, so einen wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen muss, einen Blick gehabt, der hat dich einfach im Herzen berührt. Und ich habe zu ihm gesagt, er war damals 80 oder 82 Jahre, wie machst du das? Wieso bist du so zufrieden? Du hast ja so ein schweres Leben gehabt. Und dann hat er gesagt, weißt du, Maike, ich bin alle zufrieden gesehen mit dem, was ich gehabt habe. Ich habe nie mehr Wellen und darum geht es mir gut. Und er war auch nie krank. Also es war jetzt in der Gemeinde damals, hat nie jemand gewusst, dass der einmal krank war. Und der hat, und ich führe das darauf zurück, auf diese innere Zufriedenheit. Und der hat genauso ausgeschaut wie er. Mit einer Pfeife, mit einem blau karierten Hemd, aber ich habe ihn noch vor Augen, als ob es gestern gewesen wäre.
Ja, das ist sehr schön. Und auch das Schöne dann, dass wir Gott sei Dank verteilt überall derartige Menschen so jemand finden, ja, kann, ja. Weil ich glaube, es wäre nicht gut, wenn wir nur Einzelgeschichten hätten.
Ja, gibt's noch? Wollen Sie noch was,
ja,
sagen?
Ich will ja schon noch was sagen. Ein kleines Abschlusswort oder Statement meinerseits zu dem Thema, wie viel Jahre braucht der Mensch. Ich war ziemlich erstaunt, wie meine direkte Umwelt auf dieses Buch reagiert hat. Und die größte Freude habe ich gehabt an einem 10-jährigen türkischen Buben, der bei mir in der Ordination aufgetaucht ist. Und dann sagt er zu mir: Ich weiß, Herr Doktor, ich weiß, wie viel Erde der Mensch braucht. Dann sage ich: Mir, wir. Die ganze Erde braucht der Mensch. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine ganz weise Antwort. Ja. Wir heute global müssen so denken, dass wir die ganze Erde brauchen, um unsere Spezies weiterhalten zu können. Weil die Erde, wir müssen nicht die Erde beschützen. Wir müssen auf uns schauen, indem wir die Erde beschützen. Und die Erde überlebt den Menschen locker. Das ist kein Problem.
Ja, wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann lassen wir dieses... Ja, okay, doch. Nein, kommt jetzt schon.
Wie viel Erde braucht der Mensch? Was mich immer erstaunt, ist, dass so viele Menschen glauben, die Erde kann uns alle nicht ernähren. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen. Ich glaube, dass die Erde groß genug ist, um noch einige mehr von Menschen zu ernähren. Wir müssen uns nur mal alle ein bisschen vertragen und nicht uns ja schon vorher ausrotten, bevor wir nur überhaupt verstehen, dass wir uns eigentlich sowieso gut ernähren könnten, wenn wir alle zusammenhalten. Ich weiß nicht, wie Ihr Denken dazu ist. Und dann ist Erde genug da für alle.
Erstens bin ich nicht ganz ein Spezialist, aber ich kann mich Ihren Worten an der Ausführungen...
Es ist zu wenig Boden und Erde da, damit wir alle ernähren können, die Menschen, die es gibt, und wenn es noch ein paar mehr geben würde.
Ich kann mich Ihren Ausführungen bedingungslos anschließen. Also vor anderthalb Jahren habe ich mal so in irgendeinem Bericht gelesen, Amerika lebt einen Lebensstil, die Ressourcen von 5 Erden auf einmal verbraucht. Europa liegt auf einem Level von ungefähr 3 Erden. Asien ist beim Aufschwung, also Indien und China, das sind momentan bei 1 oder 1,5. Also wenn man sich das anfängt durchzurechnen, dann müsste man genau sagen, sehr lang wird sich das nicht mehr ausgehen. Deswegen rauft man jetzt halt weltweit in verschiedensten Kriegen dahin, wer welche Anteile wo bekommt. Sie sprechen ein wichtiges Thema an, das ist die Ernährung. Ernährung ist auch ein Thema des Überflusses, den wir durchaus in unserer Welt erleben. Wenn ich von Nordfrankreich bis Sizilien durchfahre und in jedem Supermarkt überall das gleiche, weite, vielfältige Angebot, wo man eigentlich, wenn man sich jetzt das 100 Jahre zurückdenkt, unvorstellbar ist, welcher Reichtum da eigentlich geboten wird und was an diesen Nahrungsmitteln weggeschmissen wird, dann ist das eine grenzenlose Vergeudung von Ressourcen. Die Herstellung dieser Nahrungsmittel könnte man natürlich hinter Fragen anfangen. Wenn ich jetzt nur Getreideproduktion mache und das geht dann weiter in die Tierfütterung und, welche Form von Ernährung machen wir? Richtig. Das ist ein ganz vielfältiges Thema, was Sie da ansprechen. Ja. Aber im Grunde trifft es genau den Punkt und dann kann man wieder zurückfließen lassen. Ich mag gerne dann im Bogen wieder zurückbringen, die Zufriedenheit des Einzelnen. Was brauche ich, was beanspruche ich aus dem ganzen Angebot, was kaufe ich ein und so weiter. Also man kann ein bisschen mitgestalten.
Wird vielleicht noch kommen. Wir sind zuversichtlich. Ja, dann, wenn es gar keine Fragen mehr gibt, dann beenden wir die Fragestunde. Herzlichen Dank, Herr Dr. Neustanek. Ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass das alles so geklappt hat. Und es war sehr, sehr interessant. Ich habe das Buch schon. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es gibt es jetzt hier am Büchertisch. Und Sie werden es auch sicher signieren, wenn gewünscht. Und vielleicht können wir eines aufmachen oder es liegt eines dort, dass man das muss man schon gesehen haben. Bitte machen Sie das, versäumen Sie die Gelegenheit nicht. Ich kann Ihnen das wirklich herzlich ans Herz legen, auch als schönes Geschenk. Wie viel Erde braucht der Mensch? Ganz kurz noch, was gibt es nächste Woche? Da gibt es fast jeden Tag einen Kepler-Salon. Am Montag das Thema der vergessene Konflikt in Westsahara. Montag, 13.19.30 Uhr, wie immer. Dann das nächste Thema am Dienstag, zwischen Insel und Meer oder Kant am Strand. Christian Rösner präsentiert Immanuel Kants Denken, also das ist wieder eine philosophische Programm. Dann die Diskussion über Chancen und Probleme einer sensiblen Sprache, wie wird hier gesprochen, gibt es am Donnerstag, aber schon um 18 Uhr. Ja, und die Woche endet dann am Freitag mit Adelheid Kastner. Viele kennen sie wahrscheinlich, die bekannte Psychiatrin liest aus ihrem Buch Tatort Trennung. Ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder kommen und bleiben Sie dem Kepler-Salon treu. Herzlichen Dank.